achtes Manipulationsgesetz. Die Sprache ist das wichtigste Instrument der Manipulation. Dieses Instrument bewusst und gezielt einzusetzen ist die Voraussetzung für jede erfolgreiche Menschenbeeinflussung. Die Sprache bewusst gebrauchen heißt, im richtigen Augenblick das Richtige sagen und im richtigen Augenblick zuhören können. Die Sprache gezielt gebrauchen heißt, nicht unter allen Umständen das sagen, was wir denken oder empfinden, sondern das, was unseren Absichten mit größter Wahrscheinlichkeit zum Erfolg verhilft. Wer im Gespräch einen Gegner beeinflussen und überzeugen will, hat die größten Aussichten auf Erfolg, wenn er nicht sich selbst, sondern den Gegner als Mittelpunkt des manipulativen Spieles betrachtet. Warum man sehr oft ohne viel zu reden mehr erreicht als mit vielen Worten. Vor Jahren einmal saß ich im Wartezimmer eines Zahnarztes. Mit mir wartete eine ältere, gebrechliche Dame, die in einem Buch las und mich kaum beachtete. Als sie aufgerufen wurde, legte sie das Buch weg und versuchte, sich mühevoll aus dem Sessel zu erheben. Ich sprang auf und machte Anstalten, ihr zu helfen. Dabei murmelte ich nur den einen Satz: Darf ich Ihnen behilflich sein? Aber ehe ich zu ihrem Sessel kam, war die Dame schon aufgestanden. Ich hatte also gar keine Gelegenheit mehr, ihr beizustehen. Als ich einige Zeit später in das Ordinationszimmer des Zahnarztes trat, schüttelte er mir sehr freundlich die Hand, als wären wir schon lange Zeit alte Freunde. Als erstes sagte er zu mir, ich war schon richtig neugierig darauf, Sie kennenzulernen. Die Dame, die eben bei mir war, hat mir die ganze Zeit nur von Ihnen erzählt. Sie sagte, Sie wären so freundlich zu ihr gewesen, und höfliche Männer gäbe es heute ja kaum mehr, und so weiter und so weiter. Eine kleine Geste, ein einziger undeutlich gemurmelter Satz hatten die Fantasie dieser Dame so sehr angeregt, dass sie aus mir einen Mann machte, wie es ihn heute kaum mehr gibt. Und das, obwohl wir uns vorher niemals gesehen hatten und auch sonst nichts voneinander wussten. Ich möchte damit ausdrücken, dass es keinesfalls immer notwendig ist, einem Menschen sein Leben und seine Leistungen stundenlang in den schönsten Farben zu schildern, um ihn für sich einzunehmen. Oft genügen ein paar Worte, ein paar Sätze oder eine unmissverständliche Geste. Wenn Sie mich fragen, ob diese Sätze oder Worte von uns und unseren Vorzügen handeln sollen, dann kann ich Ihnen nur versichern, natürlich nicht, im Gegenteil. Reden Sie über den anderen, stellen Sie ihn in den Mittelpunkt, zeigen Sie ihm Ihr Interesse an ihm. Wer immer Ihr Gegner in einem manipulativen Manöver ist, eines können Sie von vornherein als gegeben ansehen, nichts hört er lieber, als wenn Sie von ihm sprechen und sich für ihn interessieren. Machen Sie doch einmal selbst den ganz einfachen Versuch, sagen Sie zu einem Bekannten, der eben aus dem Urlaub zurückgekommen ist, nur den einen Satz: Jetzt erzähl einmal, wie es war. Hören Sie ihm bei seiner Schilderung aufmerksam zu und flechten Sie ab und zu eine Bemerkung ein wie: Ach, wirklich? Oder ermuntern Sie ihn, das eine oder andere Erlebnis noch etwas ausführlicher zu erzählen. Sie werden sehen, wenn Ihnen Ihr Bekannter zum Abschied die Hand gibt, wird er es glücklich tun und voller Sympathie für Sie. Und wenn Sie ihn jetzt, kurz vor dem Weggehen, noch schnell um etwas bitten, das Sie die ganze Zeit schon von ihm haben wollten, dann wird er dafür viel empfänglicher sein, als wenn Sie ihm eine Stunde lang ausführlich über sich und Ihr Problem erzählt und ihm immer wieder gesagt hätten, wie dringend Sie seiner Hilfe bedürften. Eigentlich ist es erstaunlich, dass diese einfache Methode wirkungsvoller Menschenbeeinflussung von so wenigen Menschen bewusst angewendet wird. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis viele, die meinen, je länger sie auf einen anderen einreden, umso mehr würden sie auch bei ihm erreichen. Natürlich führt das manchmal zum Ziel, wenn der Gegner zufällig dafür empfänglich ist. Wohlgemerkt, zufällig. Hier geht es aber nicht darum, unseren Erfolg dem Zufall zu überlassen, sondern bewusst und gezielt vorzugehen und eine Methode anzuwenden, die mit größter Wahrscheinlichkeit zum Ziel führt. Die Werbeleute exerzieren uns immer wieder vor, wie es möglich ist, mit ganz wenigen Worten oder mit einem eindrucksvollen Bild größte Wirkungen zu erzielen. Sicherlich erinnern Sie sich noch an den Werbeslogan: Mach mal Pause, trink Coca-Cola, der jahrelang in aller Munde war. Wissen Sie, was diesem Satz so ankommen ließ? Es war weniger die Aufforderung, trink Coca-Cola, sondern vielmehr der Hinweis, mach mal Pause. Er gab in den Nachkriegsjahren, als alle nichts anderes im Sinne hatten, als sich ein neues Leben aufzubauen und hart dafür zu arbeiten, den Leuten das Gefühl, dass es jemanden gab, der sich um sie sorgte. Während jeder nur ans Arbeiten dachte, war da plötzlich jemand, der ihm suggerierte, hör mal ein paar Minuten damit auf. Gönn dir eine Pause. Du hast sie verdient. Und ganz nebenbei wurde mit dieser Sorge die Botschaft verbunden, sich mit einer Flasche Coca-Cola etwas Erfrischung zu verschaffen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie bewusst und gezielt die Werbung auf die Bedürfnisse derer eingeht, die sie beeinflussen will. Es zeigt auch, wie mit ganz wenigen Worten ein Bedürfnis nachdrücklich angesprochen werden kann. Immer wieder werden wir feststellen, dass Menschen, die viel über eine Sache, und meistens ist dies ihre eigene Person, reden, im Grunde genommen gar nicht wissen, was sie eigentlich sagen wollen. Sie sprechen eine halbe Stunde lang über etwas, das in ein paar knappen Sätzen gesagt werden könnte. Warum, so muss man sich fragen, tun sie das? Es liegt sicherlich daran, dass wir die Sprache nur zu einem Teil dazu benutzen, um einem anderen etwas mitzuteilen. Zum anderen Teil setzen wir sie dafür ein, Dinge zu verbergen oder zu verschleiern, von denen wir nicht haben möchten, dass der andere sie so sieht, wie sie wirklich sind. Ich erinnere mich da an unseren Deutschlehrer in der Schule. Er pflegte vor einer Prüfung den Schüler zu fragen, haben Sie die Aufgabe gelernt? Nur ganz selten erhielt er ein klares Ja oder Nein als Antwort. Meistens setzte der Befragte zu einer langatmigen Erklärung an, mit vielen, eigentlich, und, aber. Der Lehrer gab sich mit solchen Antworten nie zufrieden, er bohrte so lange weiter, bis er eine klare Aussage erhielt. Auch wenn es ein Nein war, schien er damit zufrieden zu sein. Er sagte dann, so, jetzt wissen wir wenigstens ganz genau, woran wir sind. Geht es uns allen nicht sehr oft ähnlich? Wir reden um eine Sache herum, weil wir nicht recht wissen, was wir eigentlich sagen wollen. Wir haben ganz einfach zu reden begonnen, ehe wir das Ziel des Gespräches und die Wirkung, die wir erzielen möchten, erklärt haben. Wie aber können wir einen anderen von etwas überzeugen, ehe wir uns selbst ganz eindeutig zu einer Überzeugung durchgerungen haben? Dazu tritt noch ein anderes, für die Wirkung des Gesagten ebenso entscheidendes Moment, die Bereitschaft des anderen, unseren Ausführungen zu folgen. Sie ist, das müssen wir wissen, nicht unbegrenzt. Jeder Gesprächspartner hat Augenblicke, in denen er bereit ist, uns größte Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Bereitschaft erlahmt sehr bald wieder. Dann kommt es zu jenen Momenten, in denen er unruhig wird und sich in Gedanken mit etwas anderem beschäftigt. Er hört uns wohl noch zu, aber nur mehr, mit einem Ohr. Deshalb ist es notwendig, in unserem manipulativen Spiel folgende wichtige Punkte zu beachten. Ehe wir ein Gespräch beginnen, müssen wir das Ziel unseres Manövers festgelegt haben. Wenn wir selbst von dem, was wir sagen wollen, überzeugt sind, weil wir es vorher gründlich durchdacht haben, werden wir imstande sein, es eindrucksvoll darzulegen, ohne lange herumzureden. Die Aufmerksamkeit des Gegners ist nicht unbegrenzt. Deshalb müssen wir den Augenblick nutzen, in dem er bereit ist, unsere Botschaft konzentriert aufzunehmen. Die Aufmerksamkeit des Gegners und seine positive Einstellung zu uns sind dann besonders groß, wenn er selbst im Mittelpunkt des Gesprächs steht. Wenn wir also über ihn sprechen oder ihn ermuntert haben, selbst über sich zu sprechen. Die Kunst, auf einer Ebene zu denken und auf einer anderen Ebene zu sprechen. Ich war vor Jahren einmal Tischnachbar der inzwischen verstorbenen Eleanor Roosevelt, der Gattin des ehemaligen Präsidenten der USA. Im Verlauf unseres Gesprächs stellte ich ihr die Frage, was sie für die wichtigste Fähigkeit halte, die ein Politiker besitzen müsse. Zu meiner Überraschung sagte sie, junger Mann, die wichtigste Fähigkeit eines Politikers ist die Beherrschung der Kunst, auf einer Ebene zu denken und auf einer anderen Ebene zu sprechen. Diese Erkenntnis klang für mich damals ziemlich schockierend. Nicht ohne Grund. Schließlich wurde hier offensichtlich die Doppelzüngigkeit als eine Tugend dargestellt. Der Heuchelei wurde das Wort geredet. Sollte es, so fragte ich mich, wirklich erstrebenswert sein, sich über Begriffe wie Ehrlichkeit, Offenheit und Wahrheit hinwegzusetzen? Inzwischen habe ich die tiefe Wahrheit dieses Ausspruchs längst begriffen. Natürlich wäre das Zusammenleben zwischen den Menschen um vieles problemloser, wenn jeder von uns sich vorbehaltlos an diese Begriffe hielte. Aber wir tun es nun einmal nicht. Zu viele Angewohnheiten und Schwächen hindern uns daran. Vor allem die eine, dass wir für Ehrlichkeit, Offenheit und Wahrheit nur in den seltensten Fällen empfänglich sind. Natürlich begegnen wir hin und wieder Menschen, die stolz von sich behaupten, ich sage offen, was ich denke. Aber tun sie das wirklich, oder geht es ihnen vielmehr nur um den Eindruck, den sie bei anderen erwecken möchten? Wenn sie tatsächlich nach diesem Vorsatz handeln, können wir immer wieder feststellen, wie wenig Eindruck es auf andere Leute macht. Im Grunde genommen leben wir alle, und zwar ohne Ausnahme, unser ganzes Leben lang in einer permanenten Diskrepanz zwischen dem, was wir denken und möchten einerseits, und dem, was wir sagen können andererseits. Wir unterscheiden uns voneinander nur dadurch, wie gut oder schlecht wir diese Diskrepanz bewältigen. In welchem Maße uns das gelingt, hängt zuallererst von einer einzigen Fähigkeit ab. Von der Fähigkeit, auf dem Wege vom Denken zum Artikulieren unserer Gedanken eine kontrollierende Pause einzulegen. Es ist die Pause, in der wir das, was wir sagen, auf eine andere Ebene verrücken, als es die Ebene unseres Denkens ist. Lassen Sie mich anhand eines einfachen Beispiels demonstrieren, was es mit diesen verschiedenen Ebenen auf sich hat. Nehmen wir an, ein Ehemann kommt abends nach Hause und seine Frau stellt ihm die Suppe auf den Tisch. Er merkt sofort, als er den ersten Löffel voll gegessen hat, dass etwas mit der Suppe nicht in Ordnung ist. Wütend denkt er, ich habe den ganzen Tag lang wie ein Vieh geschuftet und jetzt muss ich mir eine Suppe vorsetzen lassen, die wie Abwaschwasser schmeckt. In seinem begreiflichen Zorn sagt er auch sofort genau das, was er denkt. Die Folgen sind leicht vorauszusehen. Die Frau wird beleidigt sein. Weniger, weil ihr die Suppe misslungen ist. Sie wäre vermutlich durchaus bereit, dies einzugestehen. Was sie jedoch dazu zwingt, sich sofort zu verteidigen und nun ihrerseits dem Mann einige Grobheiten an den Kopf zu werfen, ist einzig und allein die Wahl seiner Worte. Sie gaben ihr einfach keine Chance mehr, einen Dialog zu führen, der für beide Teile befriedigend endet. Wenigstens nicht in absehbarer Zeit. In diesem Falle ist es offenkundig, dass der Mann mit seiner Äußerung nichts anderes wollte, als seinen Unmut loszuwerden. Das ist durchaus verständlich. Aber was hat er damit erreicht? Doch nur, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau nun ein paar Stunden oder sogar Tage darunter leiden wird. Jene kontrollierende kreative Pause, die ich vorhin erwähnte, hätte ihm dies alles erspart. Er hätte sich wütend gedacht, die Suppe schmeckt wie Abwaschwasser. Aber ehe er diesen Gedanken aussprach, hätte er innegehalten und überlegt, was nützt es mir, wenn ich das sage? Wird die Suppe dadurch besser? Sicherlich nicht. Also ist alles, was ich tun kann, nur das eine, erreichen, dass ich morgen und übermorgen etwas Besseres vorgesetzt bekomme. Diese Überlegung hätte ihn zunächst einmal abgehalten, seine Gedanken ungeprüft zu äußern. Er hätte nun weiter überlegt, wie sage ich das meiner Frau, ohne sofort bei ihr eine Abwehreaktion auszulösen, sondern in ihr selbst den Wunsch wachzurufen, sich morgen und übermorgen beim Zubereiten der Suppe mehr Mühe zu geben. Sicherlich wäre ihm eine Schmeichelei eingefallen, in die er seine Botschaft wirkungsvoll hätte verpacken können. Sie werden nun sagen, das klingt alles sehr einfach, aber in der Hektik des Alltags sieht das ganz anders aus. Das mag richtig sein. Allerdings nur dann, wenn Sie es Ihrer augenblicklichen Stimmung überlassen, wie Sie auf ein Problem reagieren. Hier geht es aber darum, dass Sie bewusst zwischen Ihrem Denken und Sprechen einen Kontrollmechanismus einbauen, der sozusagen automatisch funktioniert, gleichgültig, in welcher Verfassung Sie sich gerade befinden. Wenn es den Politikern, von denen Eleanor Roosevelt sprach, möglich ist zu lernen, wie man auf verschiedenen Ebenen denkt und spricht, warum sollten Sie es nicht fertigbringen? Der Vorgang ist tatsächlich sehr einfach. Lassen Sie ihn mich noch einmal ganz kurz darstellen, wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, in der es Ihnen richtig erscheint, den Ausgang eines Gesprächs nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Ihren Gegner zu überzeugen, stellen Sie sich, ehe Sie zu sprechen beginnen, zwei einfache Fragen und beantworten Sie die. Sie lauten, erstens, was will ich mit dem, was ich sage, erreichen? Zweitens, was muss ich sagen, um dieses Ziel zu erreichen? Versuchen Sie diese Methode einige Male. Nach den ersten Erfolgen wird es Ihnen Spaß machen, sie auch weiterhin anzuwenden. Sie können jedem Menschen alles sagen. Wirklich alles. Es kommt nur darauf an, wie Sie es tun. Die meisten Menschen leben in der fixen Vorstellung, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die man einfach nicht aussprechen kann. Sie sind sich klar darüber, dass sie gesagt werden müssten, aber sie können die Hürde ihrer Hemmungen nicht überspringen. Tagelang, vielfach sogar jahrelang kreisen ihre Gedanken um solch eine Sache, immer verbunden mit der Hoffnung, dass sie sich irgendwie einmal ganz von selbst lösen würde. Das ist einer der Gründe dafür, warum sich so viele Menschen in sich abgekapselt haben, unzufrieden mit ihrem Schicksal, unverstanden von den anderen und ständig mit ihren Wünschen und Problemen auf der Stelle tretend. Die Fähigkeit, Menschen beeinflussen zu können, bedeutet mehr als nur die Manipulation für den eigenen Vorteil. Sie ist ein Vorgang der Selbstbefreiung. Ein gestecktes Ziel durchzusetzen bedeutet gleichzeitig, uns frei zu machen für andere Aufgaben. Am Beginn dieses Vorgangs aber steht immer das Gespräch mit dem anderen. Dieses Gespräch zu beginnen und gezielt zum Abschluss zu bringen, ist die Voraussetzung jedes manipulativen Manövers. Wer deshalb mit der Einstellung lebt, es gebe irgendetwas, das man nicht sagen könne, wird niemals imstande sein, andere Menschen zu seinem Vorteil zu beeinflussen. Die Sprache, behauptete einmal der Dichter Ferdinand Raimund, ist dazu da, um die unwirkliche Wirklichkeit zu unserem Wohlbehagen zu verändern. Tatsächlich sind wir Zeugen und Betroffene dieser Veränderung an jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Was wollte uns daran hindern, selbst zu unserem Vorteil davon Gebrauch zu machen, indem wir die Sprache dazu nützen? Einer meiner Bekannten leitet einen Betrieb mit etwa 20 Arbeitern und Angestellten. Mit einem von ihnen, er war Buchhalter, gab es immer irgendwelche Schwierigkeiten. Was auch immer mein Bekannter versuchte, er kam mit dem Mann einfach nicht zurecht. Die einzige Möglichkeit, das Problem aus der Welt zu schaffen, war die Trennung. Ein ganzes Jahr lang trug mein Bekannter diese Entscheidung mit sich herum, aber er konnte sich nicht dazu entschließen, mit dem Betroffenen darüber zu reden. Tausenderlei Dinge hielten ihn davon ab. Wie würde er darauf reagieren? Er war immerhin nicht mehr der Jüngste. Er hatte Familie. Würde es vielleicht zu einem Prozess beim Arbeitsgericht kommen? Endlich, als für ihn der Zustand unerträglich geworden war, ließ mein Bekannter den Buchhalter rufen, um ihm seine Absicht schonend beizubringen. Was geschah? Schon nach den ersten Sätzen unterbrach ihn der Mann und sagte, wie erleichtert er sei. Er hätte nämlich selbst schon längst eingesehen, dass hier nicht der richtige Platz für ihn sei. Einzig und allein die Rücksichtnahme auf seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den er persönlich sehr schätze, hätte ihn davon abgehalten, wegzugehen. Sicherlich ist das ein Ausnahmefall. Er beweist jedoch in aller Deutlichkeit, wie sich zwei Menschen ein ganzes Jahr voller Unbehagen hätten ersparen können, wenn wenigstens einer von ihnen die Hemmung überwunden hätte, darüber zu sprechen. Was sind nun die Gründe dafür, dass wir ein Gespräch, das uns einem Ziel näher bringen könnte, nicht führen? Eigentlich gibt es nur einen einzigen Grund, die Angst vor dem Ungewissen. Wir wissen nicht, wie der Gegner reagieren könnte. Wir haben Angst vor einer Niederlage oder davor, uns lächerlich zu machen. Weil wir selbst keine Vorstellung haben, wie das Gespräch verlaufen soll, fangen wir erst gar nicht an. Alle diese Unsicherheiten resultieren aus der irrigen Annahme, dass wir vor den Gegner hintreten und ihm sagen, ich möchte, dass du dies oder jenes tust, und er lehnt ab. Wir sehen uns selbst als Hauptakteur des Gesprächs, für den es nur zwei Möglichkeiten gibt, zu siegen oder zu unterliegen. Und die Vorstellung der Niederlage macht uns Angst. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn wir das Gespräch als ein manipulatives Spiel konzipieren, das eine Niederlage für uns von vornherein ausschließt. Selbst wenn wir nicht den gewünschten Erfolg errangen haben, bleibt dieses Ergebnis dem Gegner verborgen. Wir brauchen deshalb die Niederlage nicht zu fürchten. Die Angst als Hemmschuh fällt damit weg. Wir erreichen dies dadurch, dass wir nicht uns selbst als Hauptakteur des Spiels betrachten, sondern den Gegner in diese Position manövrieren. Ihnen mag diese Vorstellung im Augenblick noch recht ungewöhnlich erscheinen. Hier sind deshalb 6 Hinweise, deren Nützlichkeit Sie selbst jederzeit in der Praxis ertrappen können. Erstens beginnen Sie das Gespräch damit, dass Sie irgendeinen Vorzug des Gegners herausstreichen. Sie stellen ihn damit von Anfang an in den Mittelpunkt des Gesprächs. Fragen Sie ihn, wie es seiner Frau oder den Kindern geht. Bewundern Sie seine Krawatte, seinen Anzug oder stellen Sie eine Leistung heraus, von der Sie annehmen können, dass er darauf besonders stolz ist. Zweitens bauen Sie die positive Atmosphäre, die dadurch entsteht, weiter aus. Beachten Sie dabei aber, dass nicht Sie, sondern der Gegner Mittelpunkt des Gesprächs bleiben muss. Wenn er anfangs vielleicht einen Augenblick lang gedacht hat, was will der von mir? So soll dieser Verdacht beseitigt werden. Drittens die wirkungsvollste Methode, eine positive Atmosphäre zu vertiefen, ist eine Frage, die den Gegner interessiert. Sie soll das Thema, um das es Ihnen geht, am Rande berühren. Aus dem Gesagten sollte es Ihnen möglich sein, einen Anhaltspunkt zu finden, mit dem Sie Ihr weiteres Gespräch vollends auf das gewünschte Thema überleiten können. Viertens benutzen Sie nun den Anhaltspunkt dazu, Ihre manipulative Botschaft ins Gespräch zu bringen. Sagen Sie keinesfalls, ich möchte, dass, oder, Sie sollten, oder, ich hielte es für richtig, dass, so viel Ihnen auch an der Erfüllung Ihres Wunsches liegen mag, bringen Sie ihn so vor, als verhielten Sie sich dazu völlig neutral. Nicht Sie sollen sich dafür engagieren, Sie wollen vielmehr erreichen, dass es der Gegner tut. Sagen Sie nur, was notwendig ist und schließen Sie mit einer Frage wie, was halten Sie davon? Fünftens, wenn der Gegner sich ablehnend verhält, zählen Sie einige Vorteile auf, die er aus der Sache ziehen könnte. Versäumen Sie aber nicht, auch einige Nachteile zu erwähnen, die natürlich nicht so gewichtig sein sollen, dass Sie die Vorteile aufwiegen. Veranlassen Sie nun den Gegner durch Fragen und Anregungen, das für und wider gegeneinander abzuwägen. Sechstens, wenn er sich noch immer ablehnend verhält, beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie das Ende offen. Sagen Sie, reden wir ein andermal darüber, oder, überlegen Sie sich die Sache noch einmal. Sie kennen nun seinen Standpunkt und die Gründe seiner Ablehnung. Ziehen Sie sich zurück. Prüfen Sie, was Sie falsch gemacht haben und besser hätten machen können. Bereiten Sie sich auf das nächste Gespräch vor. Denn, wie Sie wissen, darf man keinesfalls erwarten, schon beim ersten Versuch erfolgreich zu sein. Wenn Sie diese 6 Hinweise auswendig lernen oder in Ihr Notizbuch schreiben, um sie bei nächster Gelegenheit in die Praxis umzusetzen, sollten Sie dabei nicht vergessen, worauf es ankommt. Entscheidend dabei ist, die Angst aus der Welt zu schaffen, es gebe Dinge, die Sie nicht mit jedermann jederzeit besprechen könnten. Sie können es, indem Sie von vornherein eine Niederlage dadurch ausschließen, dass Sie sich nicht selbst in den Mittelpunkt des Gesprächs stellen, sondern Ihren Gegner. 4 wirkungsvolle Methoden, die Sprache zu Ihrem Vorteil einzusetzen. Dieses Kapitel begann mit dem Satz, die Sprache ist das wichtigste Instrument der Manipulation. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, welche Vielfalt von Möglichkeiten es gibt, die Sprache als Instrument des Überzeugens einzusetzen. Meistens wählen sie immer nur einen einzigen, den direkten Weg, um ans Ziel zu kommen. Sie sagen, ja, oder, nein, oder, mach das, oder, es ist so, wie ich sage, und damit Schluss. Wenn Sie damit nicht den erhofften Erfolg haben, suchen Sie die Schuld beim Gegner. Oder Sie setzen Ihre Autorität ein, um sich wenigstens damit durchzusetzen. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit. Allerdings eine sehr begrenzte, die auf lange Sicht nicht zum Ziel führen kann. Alles, was bisher über die Sprache als manipulatives Instrument gesagt wurde, ergänzt die Erkenntnis des 3. Manipulationsgesetzes über die Verpackung. Wie Sie eine Absicht sprachlich verpacken, wird letztlich darüber entscheiden, in welchem Maße Sie den Gegner davon überzeugen können. Mit anderen Worten, Ihre Sache kann noch so gut, noch so plausibel oder wertvoll sein, sie wird von anderen nur als so gut betrachtet und behandelt werden, wie Sie sie darstellen können. Entscheidend dabei wird immer sein, so wichtig auch Ihre eigene Überzeugung ist, was der Gegner darüber denkt. Das unterstreicht die Notwendigkeit der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Methode, den Gegner und nicht sich selbst in den Mittelpunkt eines manipulativen Gesprächs zu stellen. Gehen wir hier nur davon aus, dass es wichtig ist, ein Anliegen so darzustellen, wie es seinem Wert entspricht, so gehen wir im praktischen Leben mit unseren Bemühungen noch ein Stück weiter. Wir versuchen mit vielem, was wir tun und sagen, uns anderen gegenüber besser darzustellen, als wir es selbst von uns glauben. Wir sind vielleicht gar nicht so besonders modern, aber wir tragen einen Anzug, einen Bart, eine Krawatte, die den Anschein erwecken sollen, dass wir es doch sind. Wir eignen uns auch Phrasen und Ansichten an, die den Eindruck, den wir erwecken möchten, sichtbar verstärken. Die Frage, die uns dabei ständig beschäftigt, ist, wie glaubhaft bin ich mit dem, was ich sage? Bin ich überzeugend genug? Glaubt mir der andere das, was ich ihm sage? Nehmt er mich ernst? Akzeptiert er mich? Kurz, bediene ich mich des Instruments Sprache so gut, dass ich damit die anderen von dem überzeugen kann, von dem ich sie überzeugen möchte? Es hängt davon ab, in welchem Maße wir uns der Vielfalt der Möglichkeiten bedienen, die uns zur Verfügung stehen. 4 dieser Möglichkeiten verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Erstens sagen sie lieber 10-mal, ja, als ein einziges Mal, nein. Wir sind ständig versucht, eine Angelegenheit, der wir nicht zustimmen können, mit einem eindeutigen, nein, zu beurteilen. Das mag die Sache für uns selbst durchaus klar abgrenzen. Wir distanzieren uns von ihr und brauchen uns nicht mehr weiter mit ihr zu belasten. Aber wie steht es mit dem anderen, der uns überzeugen und sich selbst damit Anerkennung verschaffen möchte? Er wird uns mit dem Gefühl verlassen, dass wir ihm eine Niederlage bereitet haben. Vielleicht nimmt er es uns nicht übel. Viel wahrscheinlicher jedoch ist, dass er sich von uns brüskiert fühlt und auf Revanche sinnt. Und irgendeinmal später, wenn wir ihn überzeugen möchten, wird er unseren Bemühen ablehnend gegenüberstehen. Er wird gar nicht daran denken, sich mit unserem Vorschlag sachlich auseinanderzusetzen, sondern von vornherein dagegen sein, weil er denkt, so, jetzt bin ich dran und jetzt gebe ich es dir zurück. Wir alle kennen diese Vorgänge aus oftmaliger, eigener Erfahrung. Das ist Grund genug, Folgerungen daraus zu ziehen. Ich selbst befolge seit vielen Jahren, wann immer es möglich ist, den Rat eines Freundes. Er sagte mir, das Wörtchen Nein hat etwas Endgültiges und Verletzendes. Es bricht den Kontakt zwischen dir und dem anderen abrupt ab. Das Wort Ja hingegen verbindet. Es hält den Kontakt zum anderen aufrecht, auch wenn du im Augenblick gegenteiliger Meinung bist. Verpacke deshalb dein Nein in einem Ja. Sage lieber Ja, sie haben da vollkommen recht, aber... Oder ja, das klingt wirklich gut, aber vielleicht sollten wir doch... Zweitens locken sie den Gegner mit einem kleinen Trick aus der Reserve. Manchmal sind wir in der Situation, dass wir von einem anderen etwas erfahren möchten, das er uns absolut nicht sagen will. Oder es will uns einfach nicht gelingen, ihn von sich aus reden zu lassen. In solcher Situation befinden sich oft Journalisten, wenn sie Leute zu interviewen haben, die nicht gerne mit dem, was sie wissen, herausrücken wollen. Geschickte Interviewer wenden hier einen altbewährten Trick an, der gewiegten Kartenspielern ebenfalls eigen ist, sie bluffen. Sie tun so, als wüssten sie etwas, das dem Gegner in diesem Spiel unangenehm sein könnte. Sie verwenden hintergründige Andeutungen, wie, ich habe gehört, dass sie... Oder, man sagt von ihnen, dass... Stimmt das? Wohlgemerkt, solche Andeutungen können vollkommen aus der Luft gegriffen sein. Sie müssen nur die Richtung andeuten, in die Sie Ihr Gespräch bringen wollen. Die Reaktion darauf ist meistens verblüffend. Der Gegner befindet sich plötzlich in der Situation, dass er sich verteidigen muss. Um sich zu rechtfertigen, geht er aus seiner Reserve heraus. Dritten beflügeln Sie die Fantasie des Gegners, damit er sich das vorstellen kann, wovon Sie ihn überzeugen möchten. In der Werbung gibt es einen alten Grundsatz. Er lautet: Ein eindrucksvolles Bild sagt mehr als 100 Worte. Dasselbe gilt auch für ein Beispiel. Der Gegner muss sich das, von dem Sie ihn überzeugen wollen, lebhaft vorstellen können. Sie können von einem Ereignis in einer Zeitung über Seiten hinweglesen. Es wird Sie nicht so sehr beeindrucken, als wenn Sie 60 Sekunden lang darüber einen Filmbericht im Fernsehen sehen. Natürlich stehen uns solche Möglichkeiten während eines Gespräches nicht zur Verfügung. Das soll uns jedoch nicht daran hindern, Vorgänge, die wir eindrucksvoll darstellen möchten, auf andere Weise zu demonstrieren, mit der wir die Fantasie des Gegners beflügeln. Ich werde wohl niemals die Szene vergessen, die ich vor vielen Jahren einmal im Gerichtssaal erlebte. Der Angeklagte war beschuldigt, schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall zu sein. Auf die routinemäßige Aufforderung des Richters, den Vorfall zu schildern, kam es zu einigen Unklarheiten. Da trat der Angeklagte an den Richtertisch heran. Er kramte eine Weile in seinen Taschen herum, dann legte er eine Zündholzschachtel und ein paar Münzen auf den Tisch. "Stellen Sie sich vor", sagte er, "dass das mein Auto war. Die drei Münzen hier sind die Fußgänger, die am Straßenrand standen." Er legte alles in der beschriebenen Weise zurecht. Dann bat er noch den Verteidiger, ihm doch sein Feuerzeug zur Verfügung zu stellen. Er machte daraus ein Fahrzeug, das aus der Gegenrichtung kam. Ehe der Richter dagegen etwas einwenden konnte, war der Tisch vor ihm zur Unfallstelle geworden, auf der der Angeklagte Münzen, Zündholzschachtel, Feuerzeug und noch einige andere Gegenstände hin und her schob, um den Vorfall verständlich zu machen. Alles war so wirklichkeitsnah, dass auch Verteidiger und Ankläger von ihren Plätzen aufgestanden und an den Tisch getreten waren. Sie stellten allerhand Fragen, und schließlich schoben sie auch ihrerseits die Gegenstände auf der Tischplatte hin und her. Kurz, dem Angeklagten war es gelungen, mit ein paar ganz primitiven Hilfsmitteln die Fantasie des Hohen Gerichts in seinen Bann zu ziehen. Sie sollten sich nicht scheuen, sich der gleichen Methode zu bedienen, um die Überzeugungskraft ihrer Worte mit bildhaften Darstellungen zu unterstützen. Viertens verwirren sie ihren Gegner, indem sie kleine Details zur Hauptsache machen. Im manipulativen Spiel des gegenseitigen Überzeugens ist es von großer Bedeutung, wem es gelingt, dem anderen seine Taktik aufzuzwingen. Hier gibt es eine Methode, die sehr oft in der Politik angewendet wird, um den Gegner zu verunsichern. Hat der Gegner durch das Vorbringen starker, kaum zu widerlegender Argumente einen Vorteil errangen, so wird er sich in Sicherheit wiegen, weil er genau weiß, dass wir seinen Darlegungen keine gleichwertigen Argumente entgegenzusetzen haben. Der Trick, der uns in einer solchen Situation aus der Verlegenheit retten kann, ist einfach: wir reagieren nicht auf die Hauptsache seiner Darlegung, sondern greifen ein Detail heraus, das einen Angriffspunkt bietet. Wir leiten die Erwiderung etwa mit den Worten ein: "Was Sie da sagen, klingt, das muss ich schon sagen, wirklich verlockend. Vor allem die Art, wie Sie es dargestellt haben. Ich muss sagen, das war wirklich sehr beeindruckend. Die Sache hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte. Er mag vielleicht im ersten Augenblick nebensächlich erscheinen. Aber wie Sie ja wissen, sind es oft die kleinen Nebensächlichkeiten, die große Dinge zu Fall bringen. Der Gegner wird gespannt darauf warten, was Sie nun zu sagen haben. Seine Gedanken sind plötzlich auf etwas fixiert, mit dem er nicht gerechnet hat und das ihn von der Hauptsache ablenkt. Nun hängt es davon ab, wie eindrucksvoll Sie das Detail ausbauen und aufbauschen, bis fortan nur mehr davon die Rede ist und nicht mehr von dem, was der Gegner als Hauptsache ins Spiel bringen wollte. Die vier hier angeführten Beispiele deuten natürlich nur einen Bruchteil der Möglichkeiten an, wie wir durch die richtige Anwendung des Manipulationsinstruments Sprache Menschen entscheidend beeinflussen können. Nicht zufällig handelt das achte und letzte Manipulationsgesetz vom gezielten und bewussten Gebrauch der Sprache. Die Ausschöpfung möglichst aller Möglichkeiten, die sich uns bieten, entscheidet schließlich darüber,